20 zu schreiben, statt 20 am Ende. Aber Lockdown geht weiter, Beschränkungen sind da, fühlt sich gar nicht so anders an. Gab keinen Lärm zum Neujahr und sowieso, das ist kein biblisches Fest. Stimmt, aber bei Gott ist ein Neuanfang jederzeit möglich. Und Anfang Januar ist einfach ein guter Zeitpunkt, sich mal neue Ziele zu setzen, zu überlegen, wie Ralf das auch von sich berichtet hat, zu sagen, wie will ich dieses Jahr investieren? Was möchte Gott auch in mir bewirken? Und als Gemeinde, wir wollen dieses Jahr weiter das Evangelium nach Matthäus studieren. Wir hatten jetzt angefangen zur Weihnachtszeit hin und wollen daraus lernen, wie Gott möchte, dass wir leben sollen. Viele von uns kennen, wie das Evangelium ausgeht. Ich meine nicht nur, dass Jesus am Kreuz stirbt und dass er aufersteht, sondern auch, wie das Evangelium selber endet, wenn er sagt, ihr sollt nun hingehen und aus allen Nationen Jüngern machen, taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehren alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was uns manchmal dabei ein bisschen entgeht, ist, dass das ganze Evangelium ja darauf vorbereitet, dass das quasi Matthäus Ausrüstung ist, damit wir am Ende ausgerüstet sind, hinzugehen und Jünger zu machen. Setzt natürlich voraus, dass wir erst selber Jünger sind, erst selber Christus nachfolgen, erst selber von ihm lernen, wie man denn so lebt, damit man das dann auch an andere weitergeben kann. So möchte ich uns aus dem Text, den Chada uns eben schon vorgelesen hat, herausfordern, dass wir uns bereit machen für Jesu Wirken. Die Frage ist, wie? Und ich lese noch einmal so in Abschnitten den Abschnitt aus Matthäus 3, den wir eben schon gehört haben. In jenen Tagen kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Der Auftrag von Johannes dem Täufer war, den Weg für Jesus vorzubereiten. Und hier steht, das war, wie in Jesaja geschrieben steht, und das steht genau in Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und das war der Auftrag von Johannes. Und er tat das, indem er predigte. Er hat nicht tatsächlich eine Straße gebaut, auch nicht andere aufgefordert, mal die Schaufel in die Hand zu nehmen, sondern seine Aufforderung war: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und durch dieses war es dann die Vorbereitung, die er machen sollte für die, die danach kommen. Und ein gutes Bild davon finden wir in Joel Kapitel 2, in den Versen 12 und 13. Dort steht: Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Er sagte, was ich möchte, ist hier nicht irgendeine Show von Buße, nicht irgendeine Darstellung von, oh, das tut mir jetzt alles so leid, sondern er sagte, worauf es mir ankommt, ist, dass wirklich das Herz vorbereitet ist, zu sagen, Herr, du hast recht, ich will deinen Willen tun. So ist Buße die Vorbereitung des Herzens und die Voraussetzung für Gottes veränderndes Wirken an uns. Das ist, was er möchte. Wörtlich ist Buße eine Sinnesänderung, welche die Einsicht einschließt, dass das Vorherige Vorgehen verkehrt war. Ganz wörtlich übersetzt, das Neue Testament wurde zuerst auf Griechisch eingegeben vom Herrn, das heißt einfach Buße, heißt Sinnesänderung. Zu sehen, was ich vorher für akzeptabel, für okay gehalten habe, ist gar nicht so in Gottes Augen. Und ich wende mich davon ab. Es bedeutet, dass wir die Sünden eben so sehen, wie Gott es sieht. Denn wenn, was wir eben in Vers 6 gelesen hatten, als sie sich taufen ließen, steht dort, indem sie ihre Sünden bekannten. Also während sie sich getauft haben, war ein Teil dessen, dass sie ihre Sünden zugaben. Und dieses Bekennen ist wieder wörtlich übersetzt ein das gleiche Sagen wie Gott. Dass man das eben nicht sagt, naja, das machen alle anderen auch, oder so schlimm war es ja nun auch nicht, oder naja, es war jetzt nicht keine Lüge, es war aber auch nicht die ganze Wahrheit, sondern es wirklich so zu benennen, wie Gott es auch tut. Aber worüber sollen wir so das Gleiche sagen? Ich möchte einmal die Parallelstelle in Lukas 3 vorlesen, weil da die einige zur Taufe kamen und gefragt haben, gesagt, okay, wie sieht das dann bei uns aus? Wie sollen wir denn Buße tun? Was soll sich denn ändern? Und das finden wir in der Parallelstelle in Lukas 3 beschrieben. Und ich lese die Verse 10 bis 14. Und die Volksmenge fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber, das ist Johannes der Täufer, antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Also, mit anderen Worten, denke nicht nur an dich selber, was kriege ich, wie kann ich mehr haben, sondern schaue auch, wie kann ich dienen, was möchte Gott, dass ich mit dem, was ich habe, was ich vielleicht auch mehr habe, als ich brauche, was ich mit dem tun kann. Weiter, Vers 12. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Nicht immer mehr Reichtum anhäufen, sondern zu sagen, okay, so viel soll ich verlangen und das ist richtig, so viel soll an Steuern bezahlt werden und wir machen das jetzt nicht mehr oder bei uns eher umgedreht. Ja, wir versuchen irgendwie drumherum zu kommen und weniger zu bezahlen. Was, wenn es legitim ist, ist eine Sache, ne? Aber er hat hier das illegitimerweise für sich selber eingefordert. Und Vers 14, es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Soll. Seid zufrieden mit dem, was euch ausgezahlt wird und benutzt nicht eure Autorität, um dann mit Gewalt euch Vorteile zu schaffen, dass ihr das durchsetzt und sagt, ne, du gibst mir jetzt aber, wehe dir, wenn nicht. Nun, die meisten von uns laufen jetzt ja nicht mit Schwertern herum und erpressen so andere, aber dass man vielleicht doch sagt, hey, du bist der jüngere Bruder, mach doch mal, oder ja, die hier, das sind doch nur die Auszubildenden, die kann ich ja mal so gebrauchen, ja, mach du mal die ganze Drecksarbeit. Oder sagen wir, nee, wir wollen das tun, was Gott von uns möchte. Das ist, was er hier aufgefordert hatte, dass wirklich eine Veränderung stattfindet, dass wir Verhalten, Denkweisen, Rede oder wie wir reden, so sehen, wie Gott es will. Dass wir sagen, das war nicht einfach nur ein Verlangen, ein bisschen mehr zu genießen, sondern ich war neidisch. Oder ich bin eifersüchtig. Das war nicht einfach nur das Kundtun von Nachrichten, sondern das war Lästern. Das war nicht einfach nur eine Ausrede, sondern das war unehrlich, das war eine Lüge. Und das ist eben, wenn er hier sagt, tut Buße, dass man sagt, ich erkenne, dass das, was ich gedacht, gesagt habe, dass das nicht richtig war. Ich nenne es so, wie Gott es nennt und ich wende mich davon ab. Das war seine Aufforderung, das war die Botschaft. Und er sagte, so bereitet ihr euch für den Herrn vor. So kann er dann kommen und in unseren Herzen Veränderung bewirken. Und diese Buße ist eben mehr als einfach nur ein Gefühl der Reue zu sagen, Mist, jetzt bin ich erwischt worden. Oder naja, okay, so ganz perfekt war es nicht. Ja, die anderen sind es ja auch nicht. Wir sehen, wie Gott das haben möchte, in 2. Korinther Kapitel 7 beschrieben. Da sagt er, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid, wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt. Sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. Nun, in dem Zusammenhang, da ist noch eine Reihe mehr, aber die Korinther hatten sich abgewandt von dem, was Paulus ihnen beigebracht hatte. Aber jetzt hat er ihnen Briefe geschrieben und das hat dieses bewirkt. Und er sagte, das war eben eine nicht zu bereuende Buße nach Gottes Sinn. Nicht einfach nur eine Betrübnis, die nicht wirklich was ändert. Und er sagt, naja, okay, ja, stimmt, hast ja recht, hätte ich so nicht machen sollen. Sondern er sagt, die Auswirkung war dann, dass ihr euch bemüht habt, dass ihr jetzt meine Lehre verteidigt habt, dass ihr unwillig mit eurem eigenen Vergehen war und auch mit dem, was vorher einfach toleriert worden ist, dass ihr Furcht hattet, Furcht vor Gott, vor dem diese Vergehen begangen wurden, und ihr gesagt habt, so kann ich nicht weitermachen. Sehnsucht wieder nach Gemeinschaft und nach Wiederherstellung, Eifer, das zu ändern und Bestrafung und Konsequenzen für dieses falsche Vorgehen. So er sagte, das ist, was Gott mit Buße meint, dass dort wirklich etwas ausgelöst wird, dass man nicht weiter in die Richtung geht, dass man nicht einfach nur sagt, ja, Entschuldigung, war nicht ganz richtig, ja, sondern dass man wirklich einsieht, das habe ich verkehrt gemacht, Herr, vergib mir. Dabei kommt es dem Herrn kaum auf Äußerlichkeit an, sondern darauf, dass wir wirklich für sein Reich leben. Wir lesen hier die Beschreibung von Johannes dem Täufer und dem nimmt man diese Botschaft ab. Ja, in Kamelhaaren gekleidet und mit einem Gürtel und dann ist da der Heuschrecken und dem wilden Honig. Du denkst, naja, das ist ja auch so ein wilder Typ. Ja. Nun, Jesus hat das natürlich selber auch ausgelebt, aber er hat es ganz anders. Wenn du zurückgekehrt in deiner Bibel Matthäus aufgeschlagen hast, kannst du noch ein wenig weiterschauen in Matthäus 11, Vers 18 und 19. Wird diese andere Handhabung beschrieben. In Matthäus 11, da wird nochmal auf Johannes Bezug genommen. Und es heißt, Matthäus 11, Vers 18, denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagten über ihn, zumindest einige, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen, also Jesus, ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Weisheit ist gerechtfertigt aus ihren Werken. Jesus sagte, okay, bei ihm habt ihr euch aufgeregt, dass er so strange ist, so merkwürdig. Ja, dass er sich so kleidet und, weiß nicht, sieht so prophetisch aus. Weil wenn du die Beschreibung liest, das ist eigentlich identisch von der von Elia in 2. Korinther 1. Aber dann Jesus kommt ganz normal und die sagen, ja, das ist auch wieder nicht okay. Ja? Aber deswegen hier, Gott legt nicht so viel Wert, dass das sich irgendwie äußerlich zeigt und sagen, oh, ich will zeigen, dass ich Buße tue, ich laufe jetzt nur noch in irgendwelchen zerrissenen Kleidern rum, ja, sondern sagte, zeigt, dass es sich wirklich im Herzen und dadurch dann auch im Verhalten etwas ändern, dass wir für das Reich leben. Wir haben vorhin den Merkvers angeführt aus Matthäus 6, und wir haben hinten auch noch so kleine Kärtchen liegen, wenn du dir das mitnehmen möchtest. Und wie fing der an? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist, wie Gott möchte, dass wir eben für ihn, für sein Reich, für das, was nach Gottes Willen ist, wirklich leben. Und dass wir uns das auch vornehmen, für das kommende Jahr zu sagen, ich will nicht einfach nur so weitermachen, sondern dass wir dieses neue Jahr auch als Gelegenheit sehen, zu sagen, Gott, was möchtest du? Wie kann ich für dich in diesem Jahr leben? Gibt es Aspekte in meinem Leben, wo du sagst, das möchte ich gerne geändert haben. Ich habe nicht gefragt, hast du Sachen, die du gerne ändern möchtest? Ja? Nun, das kann legitim sein. Vielleicht haben einige sich schon vorgenommen, naja gut, ich will bisschen Gewicht verlieren, ich will ein bisschen gesünder leben, will ein bisschen mehr Bewegung machen und ja, will dieses oder jenes ändern, will dieses Jahr wieder durch die Bibel lesen. Wenn du dafür Hilfestellung brauchst, wir haben hinten auch ein paar Bibellesepläne hinten auf dem Tisch liegen, kannst gerne schauen. Die sind alles gute und legitime Ziele. Aber zu sagen, wichtiger als das noch ist, was möchte Gott an mir verändern? Nicht nur, was will ich verändern? Ja? Wie möchte Gott mich haben? Wo zeigt er etwas auf, wo er sagt, das möchte ich geändert haben? Denn Buße ist, wenn wir eingestehen, dass wir mehr für das eigene Wohlbefinden leben, als für Gottes Willen. Und ich glaube, das ist, wo es häufig, wir das übersehen, dass es vielleicht nicht die eine konkrete Handlung ist, die manchmal auch, aber dass es einfach eine Zielrichtung ist, zu sagen, wir haben so viel, ich klammer Gott aus einem großen Teil des Lebens einfach aus. Arbeit, ich gehe halt zur Arbeit, mache dort meine Sachen und das hat ja mit Gott wenig zu tun. Und Gott sagt, warte mal, ich habe dich geschaffen, du wärst gar nicht da, weder bei der Arbeit noch zu Hause noch irgendwo sonst, wenn ich dich nicht geschaffen hätte. Und du sollst eben neu und verändert leben und das soll sich dann eben auch in unserem Leben zeigen. Und diese Aufforderung, er sagte, macht euch bereit für den Herrn und wir können das tun. Zuerst, indem wir schauen und sagen, was möchte Gott tatsächlich verändert haben. Also, tue Buße, sehen wir als erstes. Dann lesen wir weiter die Verse 7 bis 12. Und während ihr das aufschlagt, die, die an der Fensterseite sind, brauchen einmal kurz ein bisschen frische Luft hier drin. Wenn wir einmal kurz die Fenster dort aufmachen für ein paar Minuten. Und dann lese ich weiter Matthäus Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zu Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird durch seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Geht noch einen Schritt weiter und sagt, zeige diese Buße. Oder wie es in Vers 8 steht, bringt der Buße würdige Frucht. Nun, die Predigt als erstes, die schien erfolgreich zu sein. Viele Leute kamen nach vorne, wollten sich taufen lassen. Und das war schon mal gut, denn Gott möchte, dass wir auf seine Verkündigung reagieren. Aber nicht nur Zahlen zählen, nicht nur die, wie viele Leute es sind. Unter den Zuhörern waren auch selbstgerechte Leute, die weiterhin ihrer Religion vertrauten. Und diese hat Johannes hier sehr ausdrucksstark konfrontiert. Otternbrut, also Schlangennachwuchs. Ja, manchmal sagt man ja, kulturell, das hat andere Bedeutung. Ich kenne keine Kultur, in der Schlangen als Symbol von Segen gesehen werden. Okay, das war eine Konfrontation, das war eine Beleidigung hier bei ihm. Aber er tat das, weil er wusste, sicherlich auch vom Herrn geführt, weil er wusste, dass sich ihre Herzen nicht geändert hatten. Sie wollten die Taufe, wenn überhaupt, einfach zu ihren Werken hinzufügen. Vielleicht sind sie auch zum Teil nur gekommen, um zuzuschauen und zu sagen, ja, die Leute, die brauchen das wirklich. Ja, wir sind Kinder Abrahams, wir brauchen sowas nicht. Ja. Denn er kannte ihre Einstellung und wusste, dass sie sich keiner wirklichen Schuld bewusst waren. Und darum forderte sie auf, bringt der Buße würdige Frucht. Und was ist würdige Frucht der Buße? Nun, zum einen war natürlich die Aufforderung hier, lass dich taufen. Denn die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu sagen, ich habe mich schuldig gemacht und ich muss reingewaschen werden, ich brauche Vergebung. Und gleichzeitig ist es ein Bekenntnis, dass Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. So lesen wir das in Römer 6, ab Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das ist also ein Bekenntnis zu sagen, ich brauche diese Neuheit. Ich habe früher so gelebt, wie es Gott nicht gefallen hat. Ich gebe das zu und ich danke dem Herrn, dass Christus für meine Sünden gestorben ist. Und so unter Wasser, er ist auferstanden von den Toten und so werde auch ich wieder hochgehoben aus dem Wasser und soll dann eben jetzt auch anders leben. Mit Gottes Kraft durch seine Veränderung. So von daher diese Veränderung, die Gott bewirken will. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich habe an Jesus geglaubt, aber mit der Taufe, ich habe mich immer nicht getraut. Wir machen das gerne. Im Moment waren natürlich alles wegen Corona ein bisschen eingeschränkt, aber wir werden Wege finden. Sprich mich, sprich die Diakone gerne an. Wir werden einen Weg finden, auch wieder Taufen durchführen zu können. So, das ist die eine Veränderung. Das haben einige hier ja praktiziert. Aber das ist nicht alles, sondern eben auch, lass dich verändern. Nun, die Taufe an sich kann uns nicht verändern. Deswegen sagt Johannes hier ja auch, ich komme und ich taufe euch mit Wasser. Und alles, was das bewirkt, ist, dass ihr nass werdet. Ja? Nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich, der wird euch mit Feuer und mit Heiligem Geist taufen. Der kann euch wirklich verändern. Johannes kann dieses Ganze nur vorbereiten. Er ist sozusagen so ein bisschen wie ein Arzthelfer. Der kann nur die Geräte vorher vorbereiten und vielleicht das eine oder andere reichen. Aber der kann nicht verändern, der kann nicht operieren. Und Johannes sagt, also so ein bisschen bin ich. Ich sag euch, macht euch bereit. Aber nur der nach mir kommt, nur der Christus, der kann euch wirklich von Herzen verändern. Und Jesus kann uns und will uns verändern. Aber wenn wir es nicht tun, wird er uns verurteilen. Er verändert uns, denn er tauft uns mit dem Heiligen Geist. Okay? Und durch den Heiligen Geist werden wir neu, werden wir verändert. Und er sagt ja auch in Vers 9, als er hier dort konfrontiert hatte, die Schriftgelehrten, wo sie gesagt haben, wir haben doch Abraham zum Vater, da sagt er ihnen ja, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also sagt er, ne, wenn er hier die Steine verändern kann, dann kann er auch ein hartes Herz verändern, dann kann er auch uns von innen heraus wirklich verändern. Aber enttäuft einmal mit dem Heiligen Geist und verändert von innen heraus, aber auch mit Feuer. Da streiten sich jetzt die ganzen Kommentatoren darüber, zu sagen, ist dieses Feuer jetzt die Reinigung für die Gläubigen oder ist es die Strafe für die Ungläubigen? Beides hat seine Berechtigung, dass man zum einen sagt, ja, er kommt und die an Christus glauben, die verändert er, auch indem er uns prüft und so uns verändert. In dem Sinne, auch für die Gläubigen, eine Feuertaufe sozusagen. Auf der anderen Seite schreibt er weiter und spricht von der Strafe des ewigen Feuers hier und sagt, er wird verbrennen. Und das ist dann natürlich auf diejenigen gemünzt, die es nicht annehmen. So lesen wir zum Beispiel in Vers 12, dass er seine Worfschaufel in seiner Hand hat, er wird seine Tenne durch und durch reinigen, er wird seinen Weizen in die Scheune sammeln und den Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Gott kennt eben den Unterschied, wer echt ist, wer in diesem Bild hier Weizen ist und wer nur Spreu ist, wer nur so tut, als gehöre er dazu. Und Johannes weiß um den Ernst hier und mit dem unauslöschlichen Feuer. Und dass er auch sagt in Vers 10, die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So, er warnt hier sehr, sehr ausdrücklich und sagt, dass man die Auswirkungen bedenken soll. Denn bei wem es keine Veränderung gibt, der steht in Gefahr des Gerichts. Nicht, weil die Leistung unzureichend ist, sondern weil die Fruchtlosigkeit auf ein Wurzelproblem hinweist. Deswegen habe ich auch dieses Bild mit auf den PowerPoint getan, zu sagen, es ist nicht zu sagen, naja, es gibt einen anderen Baum, der hat mehr Früchte. Dann sagt, nee, das ist nicht das Problem. Wie viel wir produzieren oder wie gut wir sind, das ist nicht der Maßstab. Sondern gibt es gute Frucht? Gibt es eine Veränderung? Gibt es überhaupt geistliche Frucht? Wenn nicht, zeigt das, dass dort kein Leben da ist. Okay. Und deswegen sagt er hier, das, was überhaupt keine Frucht bringt, ja, das ist tot und das wird dann auch ins Feuer geworfen. Wieder diese Veränderung bezieht sich nicht primär auf die Werke, sondern auf das Herz, das Gott verändert haben möchte. Denn er sagte das ja zu den Pharisäern primär. Okay? Nun, die taten schon sehr, sehr viele gute Werke. Es war nicht, dass er sagte, okay, hört auf, so viel die Bibel zu lesen. Hört auf, so viele Verse auswendig zu lernen. Ja, hört auf, so viel an die Synagoge zu geben. Ja, sie machten sehr, sehr viele sehr gute Sachen. Aber sie machten es aus ihrem Stolz heraus und sie vertrauten auf ihre Abstammung, ihre Werke. Und er sagte, das ist genauso ein Problem. Es ist ein Problem, nicht nur, wenn man Sachen tut, die gegen Gottes Gebote verstoßen, sondern auch andersherum, wenn wir sagen, schau mal, was ich gemacht habe. Ja, wenn wir unsere Leistung in den Mittelpunkt stellen, anstatt Gottes Werken. Deswegen auch die Aufforderung so formulieren, lass dich verändern. Nicht verändere du dich, ja, strenge dich mehr an, sondern lass Gott an dir wirken. Denn geistliche Frucht können wir nicht aus dem Fleisch, aus uns selber hervorbringen. Und das müssen wir anerkennen und bekennen. Ja, dass all unsere Frucht von uns selber herauskommt, ist ziemlich stachlig. Ja, denn wir können von uns aus der eigenen Natur, ohne Gottes Hilfe, nur die Werke des Fleisches hervorbringen. Und das sind gerade die, über die wir Buße tun sollen. Neid, Eifersucht, Streit, Hass, Zorn, Selbstsüchteleien, eine ganze Reihe Egoismus, die dort aufgezählt werden. Und wenn wir das aufrichtig zugeben können, dann sind wir bereit für einen Neuanfang. Und das ist, wozu der Herr Johannes als Vorläufer gesandt hat. Sagen, Johannes, ich möchte, dass du hingehst und ich möchte, dass du predigst. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und dass du denen das erklärst, zu sagen, hier ist die Veränderung, die das bewirken soll, dass wir erkennen, wo etwas verkehrt sind und wirklich Gott bitten, unsere Herzen zu verändern, uns von innen heraus neu zu machen, dass seine Frucht dann in unserem Leben hervorkommen kann. Ich dachte, das ist passend auch für uns am Anfang des Jahres zu sagen, Herr, ich möchte, dass du dieses Jahr in meinem Leben gebrauchst. Dass ich da nicht einfach nur den Virus aussitze und hoffe, dass danach irgendwie das normal weitergeht, sondern dass diese Zeit auch eine reife Zeit für mich selber ist. Eine Zeit zu sagen, lass mich schauen, Gott, wie möchtest du diese Zeit in meinem Leben bewirken? Wo ist etwas, was du bei mir verändern möchtest? Und dazu hat er aufgefordert. Aber wie hat Johannes das selber gehandhabt? Ich erinnere uns nochmal an die Verse 13 bis 15, hier in Matthäus 3. Dann kommt nämlich Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Was wir hier auch in der dieser Vorbereitung, diese Bereitschaft für Gottes Wirken beinhaltet, ist, bleibe demütig. Johannes zeigt hier die richtige Einstellung, als Jesus kommt. Er erkennt dabei die eigene Not und sagte, ich habe es Not, von dir getauft zu werden, statt dass ich dich taufe. Er ging nicht hin und sagte, ja, ich habe jetzt auch 6 Monate mindestens hier treu gepredigt und gedient und schau mal, Menschen sind gekommen, haben Buße getan, also wurde auch mal Zeit, dass du zu mir kommst. Ja, ich habe es verdient, schau mal, was ich für den Herrn alles getan habe. Ich habe das Volk vorbereitet. Das sehen wir überhaupt nicht, sondern er bleibt demütig. Und er sagte, eigentlich müsste es andersherum sein. Du taufst mich, nicht ich taufe dich. Aber er hat auch keine falsche Demut. Die sagt, oh nee, das kann ich nicht. Ich bin doch nur so eine Stimme in der Wüste. Den Messias taufen, nee, das steht mir nicht zu. Erst hat er zwar gesagt, wer bin ich, dass ich das tun darf? Aber als Jesus dann sagt, lass uns, damit wir alle Gerechtigkeit erfüllen, hieß es, da ließ er ihn. Und dann übernahm er seine Aufgabe und hat sie ausgeführt. In Demut setzen wir Gottes Anweisung um und versuchen nicht Gott zu erklären, was geht und was nicht geht. Ja, nee, das kann ich nicht machen. Ja, warte mal, das ist nicht mehr Demut. Weil, okay, wenn wir sagen, ich will demütig vor dem Herrn sein und Gott sagt, okay, du bist demütig, dann möchte ich, dass du das machst. Nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Das ist nicht Demut. Das ist Verweigerung. Ja? Es wäre anders, wenn wir sagen, Herr, wenn du mir diesen Auftrag gibst, ich brauche deine Hilfe, alleine kann ich das nicht. Ja? Dann ist das eher so, wie Johannes das hier hat, und dann ist es die richtige Einstellung. Die richtige Demut ist, wenn ich meine eigene Bedürftigkeit erkenne und in Gottes Kraft diene, nicht mich zurückziehe und sage, oh, ich bin so demütig, deswegen kann ich nichts machen. Ja? Sondern zu sagen, Herr, ohne dich geht's nicht, aber mit dir, du kannst mich befähigen. Vielleicht ist es nicht viel, was wir zu bieten haben. Was hat Johannes mit Jesus gemacht? So viel war das nun auch nicht. Das hat er 100 Mal vorher gemacht. Okay? Aber wir tragen unseren Teil so zum Ganzen bei. Denn Demut vor Gott gibt uns den Mut, vor anderen Menschen gerade zu stehen. Wenn ich vor Gott demütig bin und sage, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir möchtest, das gibt uns dann den Mut, vor anderen gerade zu stehen. Vielleicht wie Johannes der Täufer und zu sagen, tut Buße, was ihr tut, ist verkehrt. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie wir vorhin von Jesus gelesen haben. Der hat das zwar auch am Anfang verkündigt, aber dann häufig auch eher in persönlichen Gesprächen. Ja? Aber dass wir einfach demütig bleiben und sagen, Herr, es ist nicht meine Leistung. Wenn andere zum Glauben kommen, ist es nicht, weil ich so die richtigen Worte habe und es ist einfach meine Art, ja? Sondern weil Gott Gnade schenkt und weil Gott Menschen überführt. Also bleibe demütig. Und dann haben wir noch dieses wunderbare Bild von Jesu Taufe. Und auch dies lese ich noch einmal, Verse 16 und 17. Als Jesu getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Noch ein vierter Punkt. Wenn wir uns bereit machen für Jesu Wirken, dann hören wir auf ihn. Er wird hier als Gottes Sohn vorgestellt, mit der entsprechenden Autorität. Und wir haben hier ein wunderbares Bild der Dreieinigkeit. Wir haben Gott den Vater, der spricht, der seine Autorität äußert und sagte, hier dieses, das ist mein geliebter Sohn. Und er autorisiert ihn, bevor Jesus wirklich mit seinem Dienst angefangen hat. Er hat noch kein Wunder getan, hat noch keine Predigt gehalten. Er sagte, er ist mein geliebter Sohn. Der Sohn steht im Wasser und erfüllt alle Gerechtigkeit, erfüllt das, was Gott von ihm möchte. Er tut Gottes Willen. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und befähigt und leitet ihn. Direkt im nächsten Kapitel, was wir nächste Woche betrachten werden, führt er ihn dann in die Wüste, um versucht zu werden. Also alle haben hier Anteil an diesem Wirken. Es sind drei Personen, ein Gott. Und das ist, glaube ich, die einzige Beschreibung in der Schrift, wo wir tatsächlich sie in unterschiedlichen Positionen sehen, wo sie tatsächlich, ne, an anderen Orten auch sind. Aber es ist der eine Gott, der so wirkt. Und das ist einfach das Bild, was wir hier haben. Und wie ich eben schon gesagt habe, Gott bestätigt den Dienst durch seine Zusage hier bei der Taufe. Und indirekt fordert er damit auch dazu auf diesen Sohn zu hören und ihm zu folgen. Er sagte, dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wir können Gott nur gefallen, wenn wir in dem Sohn sind. Weil er hat das nie über irgendeinen Menschen sagen können, zu sagen, an dem habe ich vollständig Wohlgefallen. Gleichzeitig möchte Gott uns so verändern, dass wir ihm wohlgefällig leben. Das wird nicht mehr gesagt werden können über unser ganzes Leben, weil wir alle schon gesündigt haben und auch als Menschen immer wieder sündigen werden. Aber wir lesen das nicht. Ich möchte das einmal vorlesen aus Kolosser 1, was Gott in uns bewirken möchte. Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Nun, diesen Brief an diese Gemeinde in Kolosse. Und dort schreibt Paulus unter der Führung des Heiligen Geistes, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er sagte, in ihm, wenn wir dieses annehmen, dann haben wir einmal die Erlösung, wir haben die Vergebung, aber er sagt, wenn ihr jetzt dieses umsetzt, dann können wir auch jetzt ihm wohlgefällig leben. Wir wachsen in seiner Kenntnis, wir tun es aus seiner Kraft und zu seiner Ehre, wir tun es in Ausdauer und mit Freude und geben dem Herrn Dank für all das, was er bewirkt. Und das wollen wir auch jetzt, wenn wir Matthäus weiter studieren und im kommenden Jahr lernen oder in diesem jetzt angefangenen Jahr lernen, indem wir Jesus betrachten und uns herausfordern lassen, sei ein würdiger Nachfolger, ein Gott wohlgefälliger Nachfolger. Das ist, wozu Jesus uns hier vorgestellt wird. Er sagte, das Erste, die erste Vorbereitung ist, tut Buße. Prüfe dich und schaue, ist dort etwas, was verhindert, dass Gott an mir wirken kann? Vielleicht ein Bereich des Lebens, wo ich sage, nee, da mache ich, was ich will. Dass wir das anerkennen, bekennen, uns davon abwenden. Und dann dieses auch zeigen, in dem wirklich Veränderung stattfindet, demütig bleiben und dann auch wirklich auf den Herrn hören. Sagen, Herr, was möchtest du mir sagen? Wo möchtest du Veränderung in meinem Leben haben? Ich möchte, dass wir einfach einen Moment still sind. Ich werde dann gleich beten. Aber dass du dir für dich Gedanken machst. Nicht es anderen zu sagen, aber einfach für dich zu überlegen, okay, wenn hier statt Volker jetzt Johannes gestanden hätte und aufgefordert hätte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Ist da ein Bereich, Gott, wo du an mir Veränderung haben möchtest? Habe ich vielleicht dich bisher ein bisschen beiseite geschoben, dich ignoriert? Oder gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich mich versündigt habe. Wir wollen gleich noch Abendmahl nehmen, deswegen ganz schön prüfe und bekenne es dem Herrn. Du kannst es einfach im Gebet tun. Einfach einen Moment stilles Gebet und dann werde ich beten.